Deutschlandfunk. Eine Welt.
Heute mit Andreas Noll im Studio. Herzlich willkommen. In einem Nordafrika-Schwerpunkt schauen wir in dieser Sendung nach Algerien und Marokko. Die beiden Maghreb-Staaten gehen ganz unterschiedlich mit dem Frust in der Bevölkerung um. Wir berichten gleich über die Präsidentenwahl in Algerien und den Wiederaufbau in Marokko ein Jahr nach dem schweren Erdbeben im Atlasgebirge. In Südafrika verliert sich die Opposition in Grabenkämpfen und Vietnam feiert zum Todestag seinen Revolutionsführer Ho Chi Minh. Auch das sind heute Themen in diesem Auslandsmagazin. Auch in Algerien gab es Proteste während der Arabellion 2011. Doch anders als in einigen Nachbarstaaten fegte der Zorn der Straße damals den Langzeitherrscher nicht aus dem Amt. Abdelaziz Bouteflika musste erst viele Jahre später abdanken, nach erneuten Massenprotesten im Frühjahr 2019. Und trotzdem, der Rücktritt des greisen Staatspräsidenten war damals ein großer Erfolg der algerischen Protestbewegung Hirak. Heute ist das nordafrikanische Land ein enger Partner der EU. Die Protestbewegung ist weitgehend verstummt und die Wirtschaft entwickelt sich positiv unter der Führung von Staatspräsident Abdelmadjid Tebboune. Tebboune tritt heute zur Wiederwahl an. Die ist zwar reine Formsache, aber die Mehrheit für ihn ist kein Zeichen für eine funktionierende Demokratie in Algerien. Im Gegenteil. Susanne Tappe über ein Land, das der Diktatur näher ist als der Demokratie.
Schon vor 5 Jahren, vor der letzten Präsidentschaftswahl, war der Frust bei vielen, vor allem jungen Menschen in Algerien, riesig. Aber sie hatten noch einen Rest Hoffnung, deshalb demonstrierten sie. So wie der Medizinstudent Shouali Hani. Wir streben an, unsere Lebensbedingungen zu verbessern, die Qualität der Bildung, Wohnen und ganz besonders das fundamentalste Problem, Jobs. Also akzeptieren wir keinen politischen Übergang, der nicht radikal unseren Alltag verändert.
Fundamental de l'emploi.
Anfang 2019 hatte die Protestbewegung Hirak mit ihren Demonstrationen Langzeitherrscher Abdelaziz Bouteflika aus dem Amt gejagt. Als der 82-Jährige bekannt gab, ein 5. Mal für das Amt des Präsidenten kandidieren zu wollen, entzündete sich der Protest und war fortan monatelang jeden Dienstag und Freitag landesweit auf den Straßen zu sehen. Und der Protest endete auch nicht mit Bouteflikas Rücktritt, denn in den Augen der Demonstranten waren die Kandidaten, die sich danach zur Wahl stellten, allesamt Vertreter des alten, korrupten Systems. Nein zu den Wahlen forderten sie deshalb. Sie sollten verschoben werden oder erst stattfinden, nachdem die Zivilgesellschaft gehört und in ihre Vorbereitung einbezogen worden war. Sonst gehe der Protest weiter, sagte damals Student und Mitorganisator Saidi Mohamed Rassim. Der Kampf endet nicht am 12. Dezember, ob es nun Wahlen gibt oder nicht. Wir denken schon an die Zeit danach. Wir sehen in diesem Generalstreik eine Möglichkeit, um uns besser zu organisieren. Für uns ist der Streik eine Art Training, um dem System nach dem 12. Dezember den Todesstoß zu versetzen. Doch so kam es nicht. Obwohl die Wahl mehrheitlich boykottiert wurde und nur rund 40% der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben hatten, wurde der heutige Präsident Abdelmadjid Tebboune zum Sieger erklärt und feierlich vereidigt. Mit der Rückendeckung des in Algerien traditionell mächtigen Militärs. Tebboune versprach damals ein neues Algerien. Nun stellt er sich zur Wiederwahl und der Protest ist verstummt. Fragt man den Präsidenten, dann liegt das natürlich an seiner guten Amtsführung. Wir haben die öffentlichen Gehälter erhöht, wir haben den Mindestlohn und die Renten angehoben und wir haben keine Wirtschaftskrise gehabt. Im ganzen Mittelmeerraum, einschließlich der europäischen Länder, hat niemand unser Wirtschaftswachstum. 4,2%. Tatsächlich ging es in der Amtszeit von Tebboune für Algerien wirtschaftlich bergauf. Das lag vor allem an Krieg und Krisen in anderen Teilen der Welt. Denn Algerien ist einer der größten Erdöl- und Erdgasproduzenten weltweit. Und während Europa unter der Energiekrise infolge des Ukraine-Krieges ächzte, klingelte in Algerien die Kasse. Um sich von Öl und Gas aus Russland unabhängiger zu machen, wandten sich vor allem die Mittelmeeranrainer Portugal, Spanien und Italien nach Nordafrika. Algerien ist dadurch nach Norwegen inzwischen der zweitwichtigste Erdgaslieferant für die EU. Langfristig soll mit Hilfe von Sonnenkollektoren in der algerischen Wüste auch klimafreundlicher Wasserstoff produziert werden. Erst im Februar reiste der deutsche Vizekanzler Robert Habeck nach Algier, um die Möglichkeiten zukünftiger Kooperationen auszuloten. Mittelfristig will Algerien auch führend bei erneuerbaren Energien werden. Doch das ist Zukunftsmusik. Noch ist das Land massiv von seinen fossilen Brennstoffen abhängig. Und die auf den ersten Blick so positiven Wirtschaftszahlen sind auch nicht der entscheidende Grund, warum die Proteste verstummt sind. Sondern die Angst vieler Menschen, ihre Meinung frei zu äußern. Viele Mitglieder der Protestbewegung Hirak haben das Land verlassen oder sitzen im Gefängnis. Bis heute gilt ein Demonstrationsverbot aus Corona-Zeiten. Zum Hirak möchte sich kaum noch jemand öffentlich äußern, am liebsten gar nicht zu Politik, schon gar nicht in den Medien. Tebboune sagt, er bräuchte nur noch ein bisschen mehr Zeit, um sein Versprechen eines neuen Algeriens zu erfüllen. Dass der 78-Jährige diese Zeit in Form einer zweiten Amtszeit bekommt, gilt als ausgemacht. Nur zwei Gegenkandidaten haben es geschafft, die hohen Hürden der Wahlzulassung zu überwinden, und ihnen rechnet niemand große Chancen aus. Die Frage ist also eher nicht, ob Tebboune noch einmal gewählt wird, sondern von wie vielen. Ob dieses Mal noch weniger Bürgerinnen und Bürger zur Wahl gehen als vor 5 Jahren.
In Algerien dürfte sich Abdelmadjid Tebboune eine zweite Amtszeit als Staatspräsident sichern. Doch wie die Stimmung im Land wirklich ist, wird sich eher an der Wahlbeteiligung ablesen lassen. Susanne Tappe über die Hintergründe der Präsidentenwahl in Algerien. Ein Jahr nach dem schweren Erdbeben im Hohen Atlas mit fast 3000 Toten präsentierte die marokkanische Regierung in dieser Woche positive Zahlen zum Wiederaufbau. Auch Hilfsorganisationen loben, dass Marokko viel Geld investiert. In den betroffenen Gebieten ist trotzdem das Gefühl von Vernachlässigung zu spüren. Es gibt Demonstrationen und die weit verbreitete Einschätzung, dass die Regierung falsche Prioritäten setzt. Für die Fußball-WM 2030 wird zum Beispiel gerade im Land das größte Stadion der Welt gebaut.
Sie sollten das Geld für das ausgeben, was die Menschen dringend brauchen. Und das sind Häuser und Straßen. Eine WM zu organisieren, hilft uns nicht weiter.
Das Gefühl von Vernachlässigung ist verbreitet in den vom Erdbeben betroffenen Gebieten. Stefan Ehlert hat sich dort über den Stand des Wiederaufbaus informiert.
Ein Schlosser schneidet am Straßenrand eiserne Vierkantrohre zurecht für neue Tür- und Fensterrahmen. Der Bedarf ist riesig hier in der Kleinstadt Talat N'Yaqub. Von diesem Ort im Hohen Atlas, rund 100 Kilometer südlich von Marrakesch, war nach dem Erdbeben vor einem Jahr fast nur Schutt übrig. Allein hier gab es 88 Tote. Zu den Hinterbliebenen gehört der 30-jährige Bawaka El Mehdi. Er verlor seine Eltern. Auch ein Bruder starb unter den Trümmern. Nun kümmert sich El Mehdi um den verbliebenen jüngeren Bruder Reda und wartet in einem windschiefen Zelt darauf, dass er sein Elternhaus wieder aufbauen kann. Am Hang, wo es stand, darf er nicht wieder bauen, das sei zu gefährlich. Aber ein anderer Bauplatz sei ihm auch nicht zugewiesen worden und die monatliche Hilfe vom Staat eingestellt. El Mehdi fühlt sich benachteiligt.
I lose my parents and my brother also. I lose all the things. Ich habe meine Eltern und einen Bruder verloren. Ich habe alle meine Sachen verloren. Geld haben sie mir nicht gegeben. Ich weiß nicht, wo mein Platz in dieser Welt ist. Ich habe kein Haus und keine Vorstellung, was die Zukunft bringen wird. Und es geht hier nicht nur um mich. Es gibt eine Menge Leute, die dieselben Probleme haben wie ich.
Offenbar ist die Situation etwas angespannt, weil es auch anderen Leuten so geht wie El-Mehdi. Sogar Demonstrationen gab es deswegen schon, zu sehen auf Videos in den sozialen Netzwerken. Die lauthals vorgetragenen Forderungen werden auch schriftlich verbreitet. Es geht darin um Toiletten, Waschräume und Gesundheitsstationen, aber auch um Transparenz. In den staatlichen Medien findet sich aber kein Wort über den Protest. Für Öffentlichkeit sorgt der 32-jährige Said El-Mehdi über Facebook. Bis zum Erdbeben war er Koch. Jetzt stellt er als Bürgerreporter mit Handy und Mikro Protestaktionen ins Netz, die er selbst mit organisiert. Ihm sei es ein Rätsel, warum manche Leute Hilfe vom Staat erhielten, die sie gar nicht bräuchten, und andere, die alles verloren hätten, gingen leer aus.
Ich setze mich für unsere Rechte ein. Wir haben schon einige Protestaktionen organisiert. Agenten der Behörden haben gefragt, was ich haben will, damit ich damit aufhöre. Und sie haben mich bedroht, falls ich nicht aufhöre.
Auch Khadija Eidle-Malen, die Geschäftsführerin einer lokalen Bürgerinitiative, berichtet von Drohungen und davon, dass sie allein in Talat Yaqub und den 5 dazugehörigen Ortschaften 600 Fälle dokumentiert hätten, in denen Bürgern die versprochenen Zuschüsse verweigert worden seien.
Das war schon vor den Erdbeben so und ist jetzt schlimmer geworden. Die Leute haben schon immer Angst vor Autoritäten und der Politik gehabt und wissen gar nicht, wie sie ihre Rechte durchsetzen können.
Die Regierung malt dagegen ein sehr positives Bild. Schon an die 50.000 Behausungen seien repariert oder neu gebaut worden. Marokko hat sehr viel Geld in die Hand genommen, um Hinterbliebenen und Geschädigten des Erdbebens schnell zu helfen. Daran hat kaum jemand Zweifel. Die Aufgabe ist nach wie vor riesig, denn es sind an die 7.000 Dörfer und Siedlungen betroffen. Es gab eine einmalige Kompensation je Familie, dazu monatliche Zahlungen von mehr als 230 Euro und Baukostenzuschüsse zwischen 7.500 und 13.000 Euro. Viele Neubauten sind auch in Arbeit, aber nur wenige haben schon ein Dach über den Mauern. Auch nicht der des Bauern Ali Wawefdi in der Ortschaft Tatmamet. Das liegt hoch in den Bergen in der Nähe von Marrakesch. Ein Fundament konnte der 8-fache Vater gießen. Aber nun fehlen ihm 800 Euro für Ziegelsteine. Im Bauplan zeigt Ali Wawefdi, wie die Räume angeordnet sein werden. Küche, Toilette, Schlaf- und Wohnzimmer. Doch solange er die Wände nicht hochgezogen hat, bekommt er keine Genehmigung für ein neues Dach und deswegen auch keine weiteren Zuschüsse. Immerhin geht es voran in Tatmamet. Augenscheinlich gilt die Regel, je weiter ein Ort weg ist von Marrakesch und je näher er am Epizentrum des Erdbebens liegt, desto geringer sind die Fortschritte, desto mehr Zelte sieht man noch. Doch nicht überall beklagen sich die Leute, selbst wenn sie noch immer in Zelten leben. Wenn Sie wissen, wie es weitergeht und Sie die monatliche Unterstützung von rund 230 Euro pro Familie erhalten, dann sehen Sie Licht am Ende des Tunnels, so wie die 4-fache Mutter Hanan im Dörfchen Taos, wo bereits mit Hilfe von Containern eine der mehr als 109 Schulen im Erdbebengebiet gebaut wurde. Der Winter sei hart und sehr kalt gewesen, sagt Hanan, aber es gebe Strom und Wasser und mit Gottes Hilfe werde man im Oktober beginnen, das Dorf neu aufzubauen.
Inshallah.
Wenige Kilometer weiter ist die Stimmung viel schlechter. Wir wollen eigentlich nach Tifni, doch Tifni gibt es gar nicht mehr. Den Ort hat das Erdbeben planiert. Stattdessen finden wir 15 Kilometer von Tifni entfernt am Rand der Hauptstraße eine riesige, in ordentlichen Reihen angelegte Zeltstadt für rund 100 Familien, alle aus Tifni. Hier treffen wir die 19-jährige Samira Ait Hamu, Vorsitzende einer örtlichen Bürgerinitiative namens Hoffnung für Tifni. Gibt es Grund zur Hoffnung?
Bislang nicht. Die Straße dahin ist noch nicht geräumt. Im Dorf selbst ist es immer noch zu gefährlich wegen des Steinschlags. Wir haben die Behörden nach einem anderen Gelände gefragt, aber bis heute haben wir keine Antwort bekommen.
Aber noch ein Winter in Zelten, sagt Samira, sei schwer auszuhalten.
Licht und Schatten, der Wiederaufbau nach dem schweren Erdbeben in Marokko vor einem Jahr. Stefan Ehlert war das mit einer Reportage aus dem Katastrophengebiet. Opposition ist Mist, heißt ein in Deutschland geflügeltes Wort in der Politik. Auch die Führung der linkspopulistischen Oppositionspartei Economic Freedom Fighters in Südafrika könnte diese Diagnose aktuell wohl aus vollster Überzeugung unterschreiben. Nach den Parlamentswahlen im Frühjahr war die EFF noch fest von einem Sprung an die Macht ausgegangen, weil der bis dahin allein regierende ANC erstmals Koalitionspartner brauchte. Doch der ANC angelte sich andere Parteien und ließ die EFF abblitzen. Statt konstruktiver Opposition fällt die Partei jetzt durch Affären und interne Streitereien auf. Stefan Überbach über enttäuschte Hoffnungen und das schwierige Geschäft der Opposition.
Der Kontrast könnte größer kaum sein. Auf der einen Seite die neue südafrikanische Regierung der nationalen Einheit. Ein Bündnis aus 10 grundverschiedenen Parteien von links bis rechts, das unter Führung des ANC geräuschlos vor sich hinarbeitet, gestützt auf eine breite Mehrheit im Parlament. Auf der anderen Seite die Opposition, die eigentlich der Regierung konstruktiv und kritisch auf die Finger gucken soll, aber stattdessen mit sich selbst beschäftigt ist.
To betray this movement for personal reasons constitutes an attack on our movement.
Diese Bewegung aus persönlichen Gründen zu verraten, ist ein Angriff auf uns alle, sagt Julius Malema, der Vorsitzende der Economic Freedom Fighters, kurz EFF. Die linksradikale Partei war mit großen Hoffnungen in die Parlamentswahl gegangen. Die damals drittstärkste Kraft wollte in der Wählergunst deutlich zulegen und zusammen mit dem ANC das Land regieren. Aber die populistischen Versprechen und Enteignungsfantasien haben nicht gezogen. Die EFF stehen heute nur noch auf Platz 4 und politisch im Abseits. Das Angebot, in der Regierungskoalition mitzumachen, haben sie ausgeschlagen, weil sie nicht mit der wirtschaftsliberalen Demokratischen Allianz zusammenarbeiten wollen, die sie als rassistische Weißenpartei diffamieren. Außerdem sind die Führungsleute der EFF in einen massiven Korruptionsskandal verwickelt und heillos zerstritten. Vizechef Floyd Shivambu, seit Jahren eine prominente Figur in der südafrikanischen Politik, hat die EFF verlassen und bei der neu gegründeten MK-Partei von Ex-Präsident Jacob Zuma angeheuert. Ein politischer Paukenschlag. Weitere Übertritte gelten als wahrscheinlich. Für den EFF-Vorsitzenden Julius Malema ein glatter Verrat.
Leave now! We have no reason to beg anyone. If you want to leave, leave now!
Geht, wir haben keinen Anlass, irgendjemanden anzubetteln. Wenn ihr gehen wollt, dann geht. Und zwar jetzt. Womöglich werden dieser Aufforderung mehr Mitglieder folgen, als Julius Malema lieb sein kann. Denn der Gründer und starke Mann der EFF wirkt seit der verlorenen Parlamentswahl ungewohnt schwach und ohne politische Orientierung. Allerdings ist auch die Konkurrenz im Oppositionslager, die mindestens genauso populistische Zuma-Partei, weit von einer Führungsrolle in der südafrikanischen Politik entfernt. Zwar hat MK überraschend gut abgeschnitten, vor allem in der Volksgruppe der Zulu, der auch Jacob Zuma angehört. Allerdings macht die Partei seitdem nur durch an den Haaren herbeigezogene Wahlfälschungsvorwürfe und interne Machtkämpfe von sich reden. Gerade erst wurden 18 gewählte und vereidigte Abgeordnete kurzerhand rausgeworfen und durch Zuma-treue Gefolgsleute ersetzt. Das war vor der Wahl so abgesprochen, behauptet die Parteiführung. Stimmt nicht, sagt Tami Kuswayo, der Sprecher der geschassten Parlamentarier.
Nein, mit uns hat keiner geredet. Wir sind alles Leute, die ihre festen Jobs aufgegeben haben, die Familien ernähren müssen, Mütter, Väter, die auf ihre Gehälter angewiesen sind. Es steigt doch keiner aus seinem festen Beruf aus, nur um 2 Monate im Parlament zu sitzen und dann wieder zurückzutreten. Das ist ein Hinterhalt. Uns wurde auf einmal gesagt, dass unsere Mitgliedschaft in der Partei beendet ist. Es gab vorher keine Warnung, nichts.
Die Sache ist inzwischen vor Gericht. MK-Chef Jacob Zuma lässt sich dadurch aber nicht aus der Ruhe bringen. Er sieht seine Partei trotz allem auf gutem Weg.
Wir wollen einen disziplinierten MK, der die Menschen respektiert und sich für ihre Interessen einsetzt. Das ist unser Ziel. Was wir nicht wollen, ist, dass auch nur einer von uns etwas Falsches tut.
Dabei besteht der engste Führungszirkel der Partei aus Politikerinnen und Politikern, die in der Vergangenheit schon einiges falsch gemacht haben. Eine Kommission unter Leitung des früheren Verfassungsgerichtspräsidenten Raymond Zondo sieht eine ganze Reihe heutiger MK-Vertreter schwerster Korruptionsvorwürfe überführt. Auch den ehemaligen Staatschef Jacob Zuma, der sich in seiner Amtszeit laut Sonderbericht das Land regelrecht zur Beute gemacht hatte. Und MK-Fraktionschef John Loffe ist der erste Richterpräsident Südafrikas, der seines Amtes enthoben wurde, weil er sich damals unrechtmäßig für Zuma stark gemacht hatte. Politikwissenschaftlerin Susan Boysen hält die MK-Partei auch deshalb für ein instabiles Gebilde, das schon bald implodieren kann. Eine Art One-Election-Wonder, ein einmaliges Wahlwunder.
It's such an uncertain entity. That can possibly implode.
Dass die Economic Freedom Fighters von Julius Malema und die Zuma-Partei MK in absehbarer Zeit zu einer kraftvollen Oppositionsarbeit in der Lage sind, gilt aktuell als wenig wahrscheinlich. Die meisten politischen Analysten sind jedenfalls der Meinung, dass sowohl EFF als auch MK außer populistischen Sprüchen nicht viel anzubieten haben. Erst recht keine Konzepte, um das Leben der Ärmsten im Land zu verbessern und sie als neue Wähler für sich zu gewinnen. Und dass Südafrika ohne diese beiden Parteien besser dran wäre.
Opposition statt Regierung, der tiefe Fall der Economic Freedom Fighters in Südafrika. Sie hatten einen Beitrag von Stefan Überbach. Idol und Freiheitskämpfer oder Symbol für das Ausgreifen des Kommunismus. Zu Lebzeiten von Ho Chi Minh hat der Westen je nach politischer Einstellung ganz unterschiedlich auf den vietnamesischen Revolutionär und Staatenlenker geblickt. In Vietnam wird der Führer der kommunistischen Bewegung auch 55 Jahre nach seinem Tod als Idol verehrt, die Schattenseiten seiner Biografie ausgeblendet. Tausende Menschen pilgern monatlich zu seinem Mausoleum nach Hanoi. Ho Chi Minhs Staatsideologie prägt heute auch das moderne Vietnam, das zwar seine Wirtschaft geöffnet hat, aber immer noch allein von der kommunistischen Partei gelenkt wird. Jennifer Johnston über den langen Schatten des Revolutionärs.
Die Studierenden Quang und Qing stehen vor dem Mausoleum von Ho Chi Minh in Hanoi. Es regnet. Sie beobachten dennoch gebannt, wie Soldaten in weißer Uniform zum Sonnenaufgang die Flagge vor seiner Ruhestätte hissen.
Das ist das erste Mal, dass ich hier bin und das sehe.
Für die beiden ein großer Moment. Ho Chi Minh begleitet sie seit Kindertagen. Der Staatsgründer ist zwar schon vor 55 Jahren verstorben, aber sie sind mit ihm aufgewachsen. In der Kita haben sie ein Kärtchen mit seinem Bild bekommen, wenn sie sich die Woche über gut benommen haben. In der Schule hing sein Porträt in jedem Klassenzimmer. Und seine Ideologie des sozialistischen Staates war Thema in verschiedensten Fächern. Die 22-jährige Quinn spielt ein Kinderlied auf ihrem Handy vor, das sie früher oft gesungen haben. Letzte Nacht habe ich geträumt, ich treffe Onkel Ho. Er hat einen langen Bart und seine Haare sind weiß wie Schnee, heißt es im Liedtext. Onkel Ho oder auch Ho Chi Minh wurde 1890 geboren. Mit 21 Jahren bestieg er als Küchenjunge ein Schiff Richtung Frankreich, reiste 30 Jahre durch die Welt. Unter anderem nach Großbritannien, China, Russland. Auf der Suche nach einer Antwort, wie er sein Heimatland Vietnam von der Kolonialmacht Frankreich befreien kann.
Er sagte sich, um die Franzosen loszuwerden, muss ich nach Frankreich, die Menschen dort verstehen.
Erzählt Professor Chu Duc Tin, der ehemalige Direktor des Ho Chi Minh Museums. Er führt durch die Ausstellung, vorbei an einer riesigen bronzenen Statue von Onkel Ho, einer Nachbildung seines Elternhauses, Briefen und weiteren Zeitzeugnissen. Die Kommunistische Partei Vietnams hat ein Idealbild von ihm geschaffen. In seinen jungen Jahren prägten ihn Lenin und Marx, die Gründung der Kommunistischen Partei in Frankreich, die Oktoberrevolution in Russland. Mit diesen Erkenntnissen kam er 30 Jahre später zurück in seine Heimat Vietnam, um das Land zu befreien, erklärt Museumsleiter Ting.
Dieses Bild zeigt ihn, wie er am 2. September 1945 die Unabhängigkeit des Landes ausruft.
An der Stelle steht heute sein Mausoleum. Im Museum das Tippen einer Schreibmaschine. An dieser soll er mehr als 5 Jahre an seinem Testament geschrieben haben.
In seinem Testament gibt es 2 große Wünsche. Der eine ist, wir sollen eine kommunistische Partei entwickeln, die das Land führt. Der 2. Wunsch war, die Partei sollte sich um die alltäglichen Belange der Menschen in Vietnam kümmern.
Diese Wünsche hätten sie erfüllt, nur einen nicht. Er hatte sich gewünscht, dass er nach seinem Tod verbrannt und seine Asche über 3 Teile des Landes verteilt wird.
Die kommunistischen Führer der Partei dachten 1969, dass sie sich schuldig machen, wenn sie seinem Wunsch folgen und ihn einäschern, weil dann die Menschen aus dem Süden, wenn das Land mal befreit und wieder vereinigt wäre, ihn nie mehr treffen können.
Also wurde er mit Hilfe von Experten aus der ehemaligen Sowjetunion einbalsamiert und aufgebahrt.
Wenn du die lange Schlange vorm Mausoleum siehst, verstehst du, dass ihre Entscheidung von damals richtig war.
Einer, der Ho Chi Minh noch persönlich kennengelernt hat, ist sein ehemaliger Bodyguard Win Wan Rung. Er war damals 22 Jahre alt. Von seinem besonderen Job wusste damals aus Sicherheitsgründen noch nicht mal seine Familie.
Wann auch immer Ho Chi Minh einen von uns gebraucht hat, hat er Kuk Kuk gerufen. Wer am nächsten an ihm dran war, ist zu ihm hin und hat geschaut, was er braucht.
Nicht alle Vietnamesen verehren Ho Chi Minh so wie er. Regierungskritiker, Menschen aus der Oberschicht, Intellektuelle oder die für die Regierung Südvietnams gearbeitet hatten, mussten nach Ende des Krieges mit Folter, Umerziehungslager oder sogar dem Tod rechnen. Hunderttausende flohen über das Meer und gingen als Boat People in die Geschichte ein. Sein ehemaliger Bodyguard erklärt darauf angesprochen:
Wir wollen darüber nicht mit Ihnen diskutieren, aber wir wollen Ihnen unsere Entschlossenheit zeigen, unsere Ideologie, unseren Kampf, der nur dem Frieden für das vietnamesische Volk galt, für die Unabhängigkeit unseres Landes, unsere Freiheit.
Hinter dem Mausoleum in Hanoi steht noch das Haus, in dem Ho Chi Minh bis zu seinem Tod gelebt hat. 2 Stockwerke aus Holz, wenig Wände, der kühle Wind kann durch die 3 Räume ziehen. Dieser genügsame Lebensstil sei ihnen ein Vorbild, sagen die Studierenden Quang und Qing.
Yeah, I really like it. It's so simple.
Wir, die junge Generation, unser Leben ist wirtschaftlich viel besser als das unserer Eltern und Großeltern. Aber wir denken dennoch, dass wir seinem Vorbild entsprechend einem einfachen Lebensstil folgen sollten. Es sei wichtig, weniger egoistisch zu sein und mehr für die Gemeinschaft, das Land zu tun. Auch wenn sie Ho Chi Minh nie kennengelernt haben, für sie werde Onkel Ho und auch seine sozialistische Ideologie immer in ihrem Herzen lebendig sein.
Kämpfer für die Unabhängigkeit Vietnams und überzeugter Kommunist der lange Schatten von Ho Chi Minh, 55 Jahre nach seinem Tod, Jennifer Johnston, über den Blick der Vietnamesen auf den Revolutionär. Mikrofon des Auslandsmagazins war Andreas Noll. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende.